Liebe Gemeinde, ich habe heute für den Predigttext einen etwas anderen ausgewählt, als für uns vorgeschlagen ist. Vorgeschlagen ist eigentlich die Weissagung aus dem Propheten des Jesaja im Kapitel 11. Da haben wir aber unser Krippenspiel am Heiligen Abend zu gehabt und habe ich schon gepredigt dazu. Und darum habe ich heute die Weissagung aus dem Propheten Jesaja im 9. Kapitel, die eigentlich auch für den Heiligabend vorgesehen ist. Also wir haben dies Jahr getauscht sozusagen. Aber es ist noch ein anderer Grund. Diese Predigt, die habe ich schon einmal gehalten im Jahre 2000. Und an den Kalendern, die wir herausgegeben haben, die ich gestaltet habe, nur zum dritten Mal aus Anlass des nahenden Jahres 2030. Dieses Nachdenken hat für mich begonnen im Jahre 2000. Da haben wir ökumenisch das ganze Jahr gestaltet, mit den Katholiken zusammen und den anderen Marzahner Gemeinden, um wirklich zu feiern, dass, was es da zu feiern geht, galt nicht nur drei Nullen, sondern eben die Geburt Jesu. Die katholische Kirche hatte ein heiliges Jahr ausgerufen von 1999 bis zum Jahr 2000. Und so haben wir dieses Jahr eben auch in ökumenischer Gemeinschaft gefeiert. Und nun naht sich allmählich das Jahr 2030, wo noch die Gelehrten streiten, ist es das Jahr, in dem Jesus gekreuzigt wurde, aber ja nicht nur gekreuzigt wurde, sondern auch auferstanden ist, indem wir 2000 Jahre Himmelfahrt feiern können, 2000 Jahre Pfingsten, also ganz viel zu feiern. Die Gelehrten streiten sich, war das im Jahr 30 oder 31, 32 oder 33. Vier Jahre kommen im Grunde da zur Auswahl und da habe ich gedacht, dann können wir ja eigentlich auch vier Jahre lang feiern. Das ist ja so ein Jahr mit so vielen Festen, 2000 Jahre. Wer hat das aufzuweisen? Nicht, sonst wird ja jeder Geburtstag gefeiert. Und dieses Jahr sollten wir Christen groß begehen. Ich habe darum eben diesen Kalender herausgegeben im Jahre 2017 das erste Mal gestaltet und an unseren Bischof geschickt und zum Nuntius der katholischen Kirche gebracht, dem Vertreter des Vatikans hier in Berlin. Und der hat auch sehr freundlich geantwortet und im letzten Jahr habe ich ihn auch wieder hin diesen Kalender geschickt und unser Bischof hat geantwortet, also es gibt keine Planung in unserer evangelischen Kirche dieses Jahr besonders zu begehen. Ich habe es, wie gesagt, im Jahre 2017, wo wir ja 500 Jahre Reformation gefeiert haben, gedacht, wenn wir unser Reformationsjubiläum, unsere evangelische Kirche, dieses Jubiläum 10 Jahre lang vorbereiten, 10 Jahre lang, vorher gab es Themenjahre aus diesem Anlass, na, dann können wir das viel größere Jubiläum doch auch eigentlich länger vorbereiten. Aber wie gesagt, bisher gibt es in unserer evangelischen Kirche keine Überlegungen im Blick darauf. Und ich habe aber im Internet gefunden, dass es in anderen Ländern die Kirchen sich durchaus Gedanken darüber machen. Und das war Jahr 2030, steht eben zur Diskussion. Und da gibt es auch schon ein Netzwerk im Internet. Ich habe jetzt lange nicht nachgeguckt, aber es waren schon viele Länder und viele Kirchen, die da mitmachen. Ja, ich habe also diese Predigt, die ich jetzt halte, im Jahre 2000 zu Heiligabend gehalten und damit angefangen, dass wir ja zu Weihnachten am Heiligen Abend gerne auch Gedichte aufsagen lassen. Da gibt es so blöde Gedichte wie »Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an«. Aber es gibt auch ein wunderschönes Gedicht, was eben zur Liturgie des Heiligabend gehört, aus dem Propheten Jesaja, im 9. Kapitel, das ich jetzt vorlesen möchte. Da heißt es, das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Die im Lande des Dunkels wohnen, über ihnen strahlt ein Licht auf. Du machst des Jubels viel, machst groß die Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jubelt, wenn man die Beute teilt. Denn das Joch, das auf ihm lastet, den Stab auf seiner Schulter und den Stock seines Treibers, zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Schuh, der mit Gedröhn einherschreitet, und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird verbrannt, ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft kommt auf seine Schulter, und er wird genannt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Groß wird die Herrschaft sein und des Friedens kein Ende auf dem Throne Davids und über seinem Königreiche, da er es festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn der Heerscharen tun. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Gedicht ist 700 Jahre alt, war 700 Jahre alt und so etwa, als es entstand, und er enthält ein Geheimnis. Bis zur Hälfte könnte man es lesen als ein Friedensgedicht. Ein Gedicht, das von der Hoffnung auf Frieden in einem kriegsgeplagten Land erzählt und von der Freude, die der Frieden auslösen wird. Und dann wird als Grund der Freude, der Befreiung und des Friedens ein gerade geborenes Kind genannt. Für den, der die Geschichte damals kennt, also vor 2700 Jahren in Israel, mag dies auch erklärlich sein, denn erst nach 17-jähriger Herrschaft wurde dem damaligen König Hiskia ein Sohn, ein Thronfolger, geboren. Zudem war das Volk immer wieder von den Assyrern bedroht, die den Norden Israels schon erobert hatten. Freude über die Geburt dieses Kindes mag es gegeben haben, aber nie hätte ein normaler König in Israel mit solchen Titeln bejubelt werden können wie dieses Kind in diesem Gedicht des Jesaja. Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Nie hätte gesagt werden können, dass sein Reich von nun an bis in Ewigkeit währen würde. Und von Recht und Gerechtigkeit war auch bei diesem neuen König später nicht die Rede, der dann 55 Jahre lang regiert hat. Das Urteil über ihn heißt, er tat, was dem Herrn missfiel. Und die Sünde, die er begangen hat, die sei aufgeschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda. Das Gedicht kann ihn also nicht gemeint haben. Es blieb ein Gedicht mit der Hoffnung auf bessere Zeiten und des Protestes gegen Unrecht und Krieg mehr als 700 Jahre lang. Und dann wurde aus diesem Gedicht eine Geschichte. Das Volk, das im Finstern wandelt, das wird zu den Hirten, die nachts die Herde weiden vor Bethlehem. Und über ihnen strahlt ein Licht auf und der Engel erscheint ihnen und die Menge der himmlischen Heerscharen erfüllen mit ihrem Glanz und mit ihrem Gesang den Himmel über ihnen. Sie singen von Frieden und von Gnade für die Menschen. Ihre Schuld ist vergeben und bezahlt und damit das Joch von ihrer Schulter genommen. Und der Engel erzählt von einem Kind, das gerade geboren wurde, dem Retter und dem Herrscher in der Stadt Davids, in Bethlehem. Und die Geschichte geht noch weiter. Da wird dieses Kind von seinen Eltern in den Tempel gebracht zur Beschneidung. Und da ist der alte Simeon, der es auf den Arm nimmt und Gott dafür dankt und sagt: Meine Augen haben dies deine Rettung gesehen, o Herr, die du dem im Angesicht aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und als dieses Kind erwachsen geworden ist, ein Mann ist, da liest dieser Mann, Jesus, aus dem Buch des Propheten Jesaja bei seinem ersten Wirken in seiner Heimatstadt Nazareth. In der Synagoge schlägt er die Heilige Schrift auf und liest diese Stelle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen zu befreien und zu entlassen, ein Jubeljahr des Herrn zu verkünden. Und Jesus sagt dann weiter, heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren. Und im Folgenden werden dann Wunder und Wunderheilungen berichtet von Jesus, der Sünden vergibt und der Natur sogar gebietet als ihr Schöpfer. Aber nicht nur das, es wird auch wahr, was der alte Simeon dann anschließend zu Maria, seiner Mutter, gesagt hat. Siehe, dieses Kind, dein Sohn, wird gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das begann in Nazareth, als Jesus diese Worte des Jesajas auf sich bezog und sprach, heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Da freuten sich seine Zuhörer nicht in der Synagoge, seine Mitbürger dort in Nazareth, sondern wurden zornig und stießen ihn aus der Stadt heraus und wollten ihn vom Felsen stürzen und verbannten ihn damit aus ihrer Stadt. Und es endete dann in Jerusalem, wir wissen es alle, wo er ans Kreuz geschlagen wurde und der Stein vor sein Grab gerollt wurde. Und als die Frauen dann am dritten Tage kamen, fragten sie sich, wer wird uns den Stein von der Tür wegwälzen? Im Jahr 2000 bin ich an dieser Stelle auf Bethlehem eingegangen, was dort in diesen Tagen los war. Im Jahre 1999 ist da ein sehr großer ökumenischer Gottesdienst gefeiert worden von der gesamten Weltchristenheit. Im Jahr 2000 sollte das wieder stattfinden, war aber nicht möglich, weil Krieg war. Und gestern Abend bekam ich eine Mail, in der ich daran erinnert wurde, dass Bethlehem heute mit einer Mauer umgeben ist, einer großen Mauer. Ich war da ja zwischenzeitlich auch dort und habe sie gesehen. Und dass es ganz schwierig ist und viele militärische Hindernisse gibt, nach Bethlehem zu kommen. Ich weiß nicht, ob einer gehört hat, wie Heiligabend in diesem Jahr dort gefeiert wurde. Es ist im Grunde immer noch Krieg und von Frieden keine Spur. Liebe Gemeinde, so ist Jesus bis heute auch ein Stein des Anstoßes geblieben, der über unserer Hoffnung liegt. Und diese Weissagung des Propheten Jesaja zu zerstören scheint, die in der Weihnachtsgeschichte zur Geschichte geworden ist. Und doch weggerollt werden sollte dieser Stein. Denn da wird erzählt, in der Weihnachtsgeschichte wird gerade nicht erzählt, dass die Herrschaft dieses Friedefürstens mit dem Tage seiner Geburt beginnt. Stattdessen wird in der Weihnachtsgeschichte erzählt, dass kein Platz für ihn in Bethlehem da war. Und dass er eben draußen vor der Stadt bei den Hirten im Stall zur Welt kam, in der Krippe gelegen hat. Und ich denke, so ist es bis heute geblieben. Seine Friedensherrschaft hat sich von der großen Politik unbemerkt ausgedehnt über die ganze Welt und ist aber bei den einfachen Menschen zu spüren und am ehesten zu finden. Und da denke ich vor allem an die Großmütter und Großväter, die ich auch hier so in unserer Gemeinde erlebe, immer wieder erlebe, auch bei Besuchen, weil sie nicht mehr raus können. Aber sie sind der Mittelpunkt ihrer Familien. Sie haben oft wenige Jahre nur zur Schule gehen können, aber die Bibel haben sie gelesen, ihr Leben lang. Kennen sie ja fast auswendig. Und ich spüre immer wieder, welcher Segen darauf liegt, welche Freude. Und wie das auch auf die Kinder und Enkel wirkt, die kommen auch nicht unbedingt zu uns in den Gottesdienst. oder nur selten in den Gottesdienst, aber der Segen ist trotzdem zu spüren. Und welch ein Schatz solche Glaubenszeugen in ihrer Familie sind. Und immer noch wird gehofft, dass der Christus, unser Christus, der Wunderrat ist. Hoffen wir, dass er Wunderrat ist, wenn es um Krankheiten geht, dass er uns heilt. Wir vertrauen ihm unsere Kranken an. Auch da, wo scheinbar keine Hoffnung ist, bei psychischen Krankheiten, bei Alkoholerkrankten, bei Krebserkrankten. Wir vertrauen seinen Namen, ihren Namen ihm an und bitten um Heilung. Und immer wieder werden wir auch dadurch motiviert, dass es heißt, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und dass Jesus gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder zur Umkehr. Und so ist Jesus ein Stein des Anstoßes geblieben, auch bei uns in der Gemeinde, auch in unserer Kirche, für die einen, die Paulus die Weltweisen nannte, die Klugen. Auch für sie hat er einen Stein ins Rollen gebracht, hat er Bewegung in unsere Welt gebracht, die Hoffnung auf Frieden immer noch und für Gerechtigkeit für alle. Im Jahr 2000 haben katholische Frauen einen Stein aus Israel herkommen lassen, einen großen runden Stein. Ich habe mir heute noch mal im Internet angeguckt, 1,40 Meter Durchmesser, auf dem steht, ja, wer wird den Stein wegrollen? Die Frage der Frauen zu Ostern. Wer wird den Stein wegrollen, der vor unserer Hoffnung liegt? Und dieser Stein ist an 21 Orten in Deutschland damals im Jahre 2000 herumgereicht worden und war auch hier in Berlin in einem Kloster. Und liegt dann seit Ende des Jahres 2000 im Kloster Helfter bei Magdeburg. Und da habe ich eben gerade noch mal nachgeguckt. Ja, er liegt noch dort. Da ist er zu sehen bis heute. Die Frauen wollten einen Stein ins Rollen bringen. Und das ist eine gute Überschrift, denke ich, auch für unsere Gottesdienste hier. Lasst uns einen Stein ins Rollen bringen. Und damals im Jahr 2000 habe ich am Heiligen Abend kleine Steine verschenkt, die ich im Sommer vorher an der Ostsee gesammelt hatte, schön geschliffene Steine, wie man sie so im Sand aufsammelt. Heute habe ich das nicht mitgebracht, aber ich denke, vielleicht können Sie sich auf dem Heimweg irgendeinen kleinen Stein aufsammeln und mitnehmen. Und ich hatte daran gedacht, an die Symbolik des Steins, nicht nur im Blick auf diesen Stein da im Kloster Helfter, sondern er symbolisiert ja noch mehr. Der Stein symbolisiert der Stein, der eben vor Jesu Grab lag und ja auch auf unseren Gräbern liegt. Es ist ja kein Zufall, dass wir auf unseren Gräbern Steine haben. Das erinnert im Grunde an den Stein, der vor Jesu Grab lag. Und an die Hoffnung, die wir haben, dass der Stein weggerollt wird und die Gräber sich öffnen. Und ja, es ist ein Symbol auch seiner Herrschaft, Gottes Herrschaft, in der es um Recht und Gerechtigkeit geht und eben nicht ums Mammon. Und darum habe ich gedacht, dieses kleine Steinchen könnte man sich ins Portemonnaie legen, um immer wieder daran zu erinnert zu werden. Die Urmenschen haben ja auch große Steine gehabt, gibt es in Museen zu sehen, wo sie ein Loch reingeschlagen haben und sich um den Hals gehängt haben oder rumgeschleppt haben, große Steine mit großen Löchern, das war dann viel Geld. Nein, ein einfaches Steinchen, unbehauen, wie wir es in der Natur finden, das kann uns zeigen, was wirklich wichtig ist. Und auch wir selbst, denke ich, sind solche Steine. Jesus hat gesagt, wir sind die lebendigen Steine, aus denen er seine Kirche bauen will, seine Gemeinde. Und ob es nun ein geschliffener Stein ist, geschliffen durch die Brandung des Lebens, oder ein eckiger und kantiger noch, der eben noch nicht abgeschliffen ist, er kann ein schönes Symbol sein. Ein Symbol der Hoffnung auf das ewige Leben, ein Symbol auch für Jesus, der auf dem Felsen stand und hinabgestoßen werden sollte und dann aber hindurchging durch die Menge und sie konnten ihm nichts tun, und der dann zu Petrus gesagt hat und zu diesem einfachen Fischer: Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Ja, aus ganz gewöhnlichen Menschen, so wie wir es sind. Gott schenke uns zu diesem Weihnachtsfest, dass wir das annehmen können, dieses Wunder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.